freue mich sehr, eins von diesen sieben Worten mit euch zu teilen. Und mein Wunsch ist das, was sie jetzt gerade gesagt hat, dass Gott selber uns heute Morgen begegnet und dass du selber merkst, wow, so gut, ich darf in dieser Nähe von Gott sein. Mich dürstet, sagt Jesus, für viele eigentlich das unbedeutendste Wort, wo Jesus gesagt hat am Kreuz, der Friedhold Vogel, für einige Ältere werden ihn vermutlich noch kennen, ein alter Evangelist, der hat mal geschrieben, mir schien diese Aussage von Jesus, ich habe Durst, so gewöhnlich, dass ich sie gar nicht in mein Buch der sieben Worte am Kreuz aufnehmen wollte. Es ist doch allen klar, dass jemand Durst hat, der ausgepeitscht, stundenlang in der heißen Sonne verhört und dann gekreuzigt wird. Mir ist am Anfang bei der Anfrage von Martin Keller auch so gegangen und ich habe mich dann gefreut, dass der Heilige Geist doch einiges oder das andere in mein Herz geflüstert hat beim Vorbereiten. Das ist immer wieder gut. Und ich hoffe, dass ihr das auch könnt hören heute Morgen. Trinken ist so ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und darum wird der Vergleich oder das Bild vom Durststillen oft gebraucht in der Bibel. Es kommt jetzt nur darauf an, nach was wir Durst haben. Das ist ganz wesentlich. Und wenn wir Johannes 19 lesen, wo das Wort vorkommt, dann spüren wir, dass der Pilatus, die religiösen Führer der Juden und auch schreiende Volk, die haben auch selber einen enormen Durst. Und zwar ist es ein Durst nach der eigenen Gerechtigkeit. Ich will so starten. Wir treffen nämlich hier auf einen haarsträubenden Gerichtsfall. Während der römischen Besetzung haben die jüdischen Führer viel Kompetenz gehabt, aber sie haben nicht dürfen jemanden zum Tod verurteilen. Und wenn sie Jesus hätten können zum Tod verurteilen, hätten sie ihn eigentlich müssen steinigen, weil gemäß 3. Mose 24 müssen Gotteslästerer gesteinigt werden. Das haben sie übrigens später mit dem Stephanus gemacht, illegal, hätten sie nicht dürfen. Doch bei Jesus, der haben sie unbedingt am Kreuz gesehen. Eine der schlimmsten Todesstrafen überhaupt. Sie haben sich so brutal darüber geärgert, dass viele Leute um Jesus herum ihn Gottes Sohn genannt haben. Und das hat sie in unverhältnismäßigen Hass gesteigert. Sie haben dann gleich gemerkt, in der Nachlesung, in Johannes 19, sie haben dann gleich gemerkt, dass der Pilatus nicht auf das reagieren würde, wenn sie sagen, der hat Gott gelästert. Dann würde er sagen, ja, tut doch eure religiösen Sachen selber handhaben. Und darum haben sie die Anklage politisch begründet. Sie haben gesagt, der sagt von sich, er sei der König der Juden. Das ist eine politische Begründung. Aber das ist eine glatte Lüge. Jesus hat das nie gesagt. Und sie haben mit dieser Lüge haben sie selber ihre eigene Gerechtigkeit geschaffen. Achtmal wird dann von dem König geredet, von den Juden. Und es ist eine heisse Diskussion im Gang, wo sich die jüdischen Führer unglaublich zum Fenster auslehnen. Sie sagen, wir haben keinen König, außer den Kaiser. Wo 1000 Jahre vorher der Samuel beauftragt worden ist, dass Israel endlich einen König will, wie alle anderen Völker, hat er ihnen zur Antwort gegeben, es gibt nur einen König. Das ist Jahwe, der Herr, euer Gott. Und die Schriftgelehrten, die haben ja die Stellen alle auswendig können. Die haben haargenau gewusst, was sie machen, wenn sie jetzt sagen, unser einziger König ist der Kaiser. Was ist jetzt da genau gotteslästerlich? Da ist jede Vernunft und jedes Erbarmen ausgeschaltet. Und schaut, das ist etwas vom Schlimmsten, wenn religiöse Menschen aus einem an Wahnsinn grenzenden Hass überzeugt sind von ihrer Erkenntnis. Was wir machen, ist richtig. Wir wissen, was richtig und falsch ist. Und genau das passiert da. Dreimal versuchte Pilatus, die Unschuld von Jesus zu beweisen. Und die sagen ihm, wenn du den losgibst, bist du kein Freund vom Kaiser. Jeder, der sich selber zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Und dem Pilatus ist halt sein eigener Ruf wichtiger als Jesus. Und so können wir aus dem, wo wir hier lesen, in Johannes 19, können wir etwas sehr Herausforderndes für uns selber mitnehmen. Gott möge uns vor eigener, falscher Gerechtigkeit bewahren. Unsere Erkenntnis, und manchmal begründen wir die sehr biblisch, die kann auch so sehr falsch sein, manchmal. Es gibt vermutlich nichts Schlimmeres, als wenn verblendete religiöse Menschen, die denken, ich bin im Recht, anfangen zu hassen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill hat am 27. Mai den Krieg gegen die Ukraine offiziell als Heiligen Krieg bezeichnet, gegen den globalistischen Westen, der dem Satanismus verfallen ist. Unglaublich. Mit dieser verblendeten Gerechtigkeit sind schon früher und auch heute Krieg im Namen Gottes geführt worden. Wahnsinn. Schon noch krass, wie man Sachen verdrehen kann. Genau in diesem Krieg sind die religiösen Führer gegen Jesus eingetreten, haben den Pilatus um den Finger gewickelt, mit dem seiner eigenen Eitelkeit. Und so treffen wir Jesus in Johannes 19 an. Das ist die Situation. Wer aufmerksam liest, merkt, wie ruhig Jesus bleibt in dem Gespräch mit dem Pilatus. Das hat mich enorm erstaunt. Ich glaube, ich wäre recht nervös. Es scheint mehr der Pilatus zu sein, der sich unwohl fühlt, angeklagt ist. Und dann lässt er Jesus geißeln. Und die römische Geißelung ist brutalstens. Ich weiß nicht, wer von euch den Film von Mel Gibson, The Passion of Christ, gesehen hat. Ist schwer erträglich. Aber es zeigt eindrücklich, was Jesus ziemlich sicher so hat müssen erleiden. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz mit seinem ganzen Körpergewicht an diesen Nägeln. In dem letzten Lebensmoment, austrocknet unter der heißen Sonne mit viel Blutverlust, ruft er laut: Mich dürstet. Und dem Durst von Jesus, dem wenden wir uns jetzt zu, das ist ein zweiter Punkt. Jesus wird da drin als Mensch, als richtiger Mensch sichtbar, wenn er so schreien kann nach Wasser. Was hat er für körperliche und seelische Qualen erlitten? Wenn wir mal überlegen, Jesus war dabei bei der Schöpfung. Jesus war dabei, wo das Wasser geschafft worden ist. Und er sagt in Matthäus 5 selber, dass es Gott über gute und schlechte Menschen regnen lässt. Im Psalm 24 steht, dass alle Wasser, alle Flüsse und Meer Gott selber gehören. Also Jesus hätte nicht Durst haben müssen. Die Wolken hätten sich wahrscheinlich gefreut, wenn sie hätten können, ihr Nass über Jesus ausleeren. Aber Jesus ist so ganz und gar Mensch geblieben. Er hat eben den Wolken das nicht befohlen. Er kann dann als Mensch am Kreuz schreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das Wort. Oder ob das noch kommt. Jesus leidet unter dem Durst der Gottestrennung. Und er leidet das aus Liebe für uns. Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, die das so klar machen. Der Paulus schreibt darüber im Philipperbrief, was für eine Haltung Jesus hatte. Er, der Gott in allem gleich war und an einer Stelle mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich, starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Obwohl Jesus Herr, Gott und König über alles ist, drückt er mit dem einfachen Wort, ich habe Durst, drückt er aus, wie sehr er Mensch ist. Und das darfst du einfach auch für dich persönlich mitnehmen. Jesus ist so wie du, Mensch, wirklicher Mensch, hat unser Menschsein erlitten, die Schmerzen, die wir selber haben. Er ist so authentisch, er kann unsere Fragen, Nöte, Schmerzen, Zweifel, Grenzen sehr gut nachvollziehen, weil er sie selber erlebt hat. Ich kann dein körperliche Elend oder auch deine seelischen Wunden kann er verstehen. Der Prophet Jesaja, er schreibt 700 Jahre früher von dem Leiden, wo Jesus wird in 700 Jahren erleben. Und der prophetische Text beeindruckt mich immer wieder sehr. Und darum möchte ich gerne den langen Text mit euch lesen. Ich hoffe, ihr schafft das mit mir. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich, trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab gar keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft. Doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch er wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Was für ein Text. Der Jesaja beschreibt die Schmerzen von Jesus eindrücklich und zeigt, das passiert wegen uns. Gott bestraft Jesus an unserer Stelle, schenkt uns Vergebung und Frieden. Der Jesaja formuliert das Evangelium 700 Jahre vorher. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir müssen nicht mehr für unsere Schuld verurteilt werden. Jesus hat das gemacht. Und da wird ein weiterer Durst von Jesus eben deutlich. Ihn dürstet, unseren Durst stillen. Für das ist er gekommen. Für das hat er Durst am Kreuz. Jesus hat einen unglaublichen Durst, uns Menschen zu erlösen. Und der Johannes schreibt in seinem ganzen Buch immer wieder darüber. Johannes 4, die Szene kennen wahrscheinlich viele von euch, wo Jesus zum Brunnen kommt und sagt zu der Frau genau das Gleiche wie am Kreuz, ich habe Durst, gib mir etwas zu trinken. und kommt mit der Frau in ein spannendes Gespräch. Jeder, der von dem Wasser trinkt, was er da an dem Brunnen schöpft, wird wieder Durst bekommen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis ins ewige Leben nie mehr Durst haben. Und die Frau sagt, wow, okay, ich will auch von dem Wasser, dann muss ich nicht mehr Wasser schöpfen. Ihr merkt, sie hat es nicht verstanden. Jesus will eigentlich mit ihr über die Sehnsucht und über ihren Lebensdurst reden. Und so oft wird Jesus nicht verstanden. Da können wir uns auch trösten, manchmal verstehen wir ihn auch nicht. Wie soll das gehen, Jesus? Wie sollst du, wie willst du meine Sehnsucht, meine Bedürfnisse stillen? Wie soll ich mit meinem sorgenvollen Alltag zu Gang kommen? Wenn wir ein bisschen weiterblättern, merken wir, dass Jesus später am Jerusalemer Laubhüttenfest dabei ist. Wir sehen ihn hier mit den Kindern tanzen. Das ist ein Freudenfest. Die erinnert sich jedes Jahr daran, wie sie in der Wüste mit Wasser versorgt worden sind, die 40 Jahre Wüstenzeit von Israel. Der hohe Priester opfert das Dankopfer und sagt dazu das Wort aus Jesaja 12, ihr werdet mit Freuden aus den Quellen des Heils Wasser schöpfen. Und Jesus ruft jetzt die Menschenmenge zusammen und macht klar, hey Leute, die Zeit, wo wir in der Wüste waren, ist vorbei. Heute gibt es neues Wasser. Schaut einmal. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und Johannes erklärt denn, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar geworden war. Für das ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um unseren Durst zu stillen. Jesus verspricht dir etwas da. Wenn du anfängst, an mich zu glauben, dann wird eine Beziehung zwischen uns entstehen. Ich teile mein Leben mit dir und du mit mir. So wie ich mit dem Vater reist bin, bin ich mit dir reist. Das sind alles Bibelstellen, die er uns das verspricht. In dir entsteht eine Quelle vom Heiligen Geist, die dich so erfüllt, dass andere Leute das merken, dass du übersprudelst mit Leben. Wie könnte das gehen, zu viel Leben haben? Ich kann Jesus sagen, ich bin da dafür gekommen, dass sie zu viel Leben haben, im Überfluss Leben haben. Kannst du dir mal überlegen, was das könnte heissen, wenn du zu viel Leben hast? Zu viel Freude, zu viel Zeit, zu viel gesund sein, zu viel lustig sein. Habt ihr weitere Ideen? Zu viel Leben. Das ist die Bestimmung von Jesus. Er will, dass es überfließt. Und Jesus sagt dann im Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, mit die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Und das ist der Durst, den Jesus ans Kreuz treibt für uns. Er will uns seine Herrlichkeit geben. Und darum möchte ich gerne zum letzten Punkt dich fragen, nach was hast du Durst? Was ist denn dein Durst? Als ich 16 war, habe ich als Leiter der Jungschi einen Namen bekommen. Das hat man hier so gemacht, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Und unsere Hauptleiter, die haben gefunden, wir sagen dir Hirsch. Hirsch, okay. Sie haben den Eindruck gehabt, ja komm, wir nehmen das Wort aus Psalm 42, wo steht, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, mein Gott. Der Durst begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und das haben die hier schon gemerkt. Ich würde gerne Jesus immer mehr lernen zu lieben. Mit ihm so unterwegs zu sein, dass ich das spüre, dass er mich liebt, aber dass ich auch ihn lieben kann. noch intensiver in meinem Alltag versuchen zu verstehen, ihn an andere zu verschenken. Nur das ist nicht immer so. Ihr kennt das. Also bei mir ist es wenigstens so. Ich habe grosse Sehnsucht und Durst nach andermals nach Jesus. Manchmal ertappe ich mich dabei, wenn ich mir vorstelle, wie man mit grenzenlosem Geld weiss nicht was könnte anstellen, die ganz verrückten Projekte machen und weiss nicht was alles, oder? Das wäre doch manchmal sensationell. Verrückteste Idee. Oder auch, ich habe manchmal auch gesundheitliche Sehnsucht. Ich bin ein ganz schlechter Schläfer. Und wenn es dann morgen um 3 Uhr einfach wieder so wach ist, denke ich, es wäre schon schön, ein Bär zu sein, oder? So einen Winterschlaf können zu machen. Oder ich habe Durst nach mehr Zeit, weil Zeit ist so ein enges Gut bei mir. Ich träume davon, dass ich als 62-Jähriger auch wieder ein bisschen fitter bin und den Halbmarathon halt unter 2 Stunden noch renne. Und ich weiß nicht genau, was eure Sehnsucht und euer Durst ist. Ich habe manchmal auch sehr Durst nach einem stärkeren Wirken vom Heiligen Geist. Ich träume manchmal davon, dass so Predigten wie heute Morgen einfach irgendetwas Übernatürliches bewirken. Das ist manchmal Durst, den ich habe. Oder dass in der Schweiz eine geistliche Erweckung kommt. Mich freut natürlich schon sehr, jetzt auch mit diesen vielen Kirchenverbänden und Kirchen für andere, könnte vielleicht in diese Richtung gehen. Nach was hast du Durst? Nach was hast du Durst? Kennst du auch einen Moment, wo du ausgerechnet bist? Wo du die Nähe von Gott kaum mehr erlebst? Wo du so den Eindruck hast, ach, ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt noch beten soll. Es passiert gleich nicht das, was ich will. Vielleicht bist du auch nur noch äußerlich in der Kirche und innerlich ist abgehängt. Was ist dein Durst? Was sind deine Sehnsüchte? Nach was streckst du dich aus? Und ich möchte dich einladen, deinen Durst heute Morgen bei Jesus auszusprechen. Er macht das selber auch am Kreuz, im letzten Moment von seinem Leben. Jesus kennt deine Sehnsüchte, deine innere Dürre, deine Wüstenzeiten, vielleicht auch deine Brüche, die du hast in deinem Leben. Und so ist der Psalm 23 mein Lieblingspsalm geworden im Laufe meines Lebens. Völlig ausgerechnet schreit dort der David: mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. In einem dürren, erschöpften Land ohne Wasser, er hat irgendwo eine Dürre im Leben. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Der Durst nach Gott hat dich in einer ganz neuen Art und Weise in die Nähe zu Gott führen. Und ich will dich fragen, wo ist so ein Heiligtum? Gibt es so etwas bei dir in deinem Leben? Gibt es einen Ort, wo du sagst, wow, da erlebe ich Gottes Nähe in einer ganz speziellen Art. Vielleicht nachher im Lobpreis, vielleicht nachher in der Begegnungszeit. Mosaikkirche Neftenbach könnte so ein Heiligtum sein für dich. Jesus trifft dich heute Morgen hier vor Ort, um dir zu begegnen. Wie gesagt, möchten wir gerne den Durst auch in dieser schweizweiten Bewegung Kirche für andere aufnehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Jesus unseren Durst wird stillen da drin hinaus. Wie war Kirche, wird das ein Schwerpunkt? Wir wünschen uns, dass die Menschen um uns herum das überfließende Leben wieder neu spüren, ein fröhliches Evangelium erleben, das da so zum Ausdruck kommt in dem Laubhüttenfest. Wo wieder klar wird, hey, Gott hat alles gegeben für uns. Und ich darf es einfach nehmen. Ja, Jesus sagt, ich habe Durst am Kreuz. Und die Frage ist, welchen Durst hast du? Stehen auf, haben einen Moment von der Stille und ich will dann in die Stille beten. Herr Jesus Christus, du hast dort am Kreuz, hast du den Schrei, wo du deinen Durst ausdrückst, hast du uns so mitgegeben, dass wir merken dürfen, wir dürfen selber auch den Durst ausdrücken. Das wollen wir machen heute Morgen. Wenn, wie du dort am Kreuz geschrien hast, ich habe Durst, wollen wir dir das sagen heute Morgen. Und ich will dir jetzt einfach auch den Durst bringen, wo viele heute Morgen ausdrücken. Jesus, bitte still du den Durst. Durch den Heiligen Geist, mit dem lebendigen Wasser, wo in uns zu einer Quelle wird von lebendigem Wasser. Wie du den Frauen am Brunnen versprichst. Wie du den Leuten am Fest versprichst. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, erfüll du uns mit dem Wasser vom Leben, mit dem Heiligen Geist, in einer Art und Weise, dass wir selber dürfen gestillt werden, zur Ruhe finden, so dürfen gestillt werden, dass es nicht mehr um uns gehen muss, dass das Wasser kann zu anderen fliessen kann. Und dass wir dürfen von dir weitergeben, was du uns geschenkt hast. Und ich bitte Jesus, dass du die Musikkirche in Efterbach segnest, dass im Umkreis Menschen dir begegnen, einfach weil eine überströmende, überfließende Freude, Hoffnung, Vergebung für Schuld, Erlösung von sich selber, Frieden mit Gott darf gefunden werden. Ich bitte dich, dass du die Gemeindeleitung segnest, dass du Pastorinnen, Pastoren segnest, dass du alle Verantwortungsträger segnest, dass du die Leiterinnen und Leiter segnest, Jesus. Und dass etwas darf durch die Kirche vor Ort, in der ganzen Region, sichtbar werden von dir. Schenk uns Wasser vom Leben, Heiliger Geist. Amen.